Danke. Ja, der Jürgen hat mir ein paar Fragen gestellt über mich selber. Wenn ihr mich schon länger und noch besser kennen würdet, dann wüsstet ihr, dass ich aus dem kleinen, pferdeverrückten Mädchen, was ich als Kind war, nie so ganz rausgewachsen bin. Ich habe zwar heute keine Pferdebettwäsche mehr, ich glaube, da würde der Silas sich vielleicht auch beschweren, und meine Schleichpferdesammlung steht auch bei meinen Eltern am Speicher und nicht als Deko in der Wohnung, aber nach wie vor bin ich doch ein großer Pferdefan. Und ich bin sehr dankbar, dass ich quasi meine komplette Teenagerzeit am Stall verbringen konnte. Mit meinen Freundinnen und den Tieren den ganzen Tag irgendwie draußen im Wald, am Lagerfeuer, auf der Weide. Das war damals und ist auch heute für mich immer noch einfach ja, so ein perfekt idyllischer Ort, um einfach zur Ruhe zu kommen und aufzutanken. Leider gibt es in meinen Erinnerungen an damals ein paar Bilder, die diese Idylle stören. An dem Stall, an dem ich mein erstes Pflegepferd hatte, hatten wir nämlich Nachbarn. Die waren zwar an sich nett, aber die hatten einen hauseigenen Schlachthof. Und es konnte immer mal wieder vorkommen, dass, wenn wir uns freuten auf einen schönen, entspannten Samstag am Stall, diese Idylle unterbrochen wurde von laut quiekenden Ferkeln oder Schweinehälften, die zum Ausbluten am Hof hingen und dem damit leider verbundenen Gestank. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal ein Tier geschlachtet hat oder dabei war, dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wovon ich rede. Wenn nicht, gibt es dazu im Internet auch viele Videos, ob man die gucken möchte, muss man selbst entscheiden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich esse gerne Fleisch und ich bin ein großer Fan davon, dass man mal sowas zumindest mitbekommt, um wertzuschätzen, was man da eigentlich isst. Aber an einem freien Samstag, wo ich mich einfach nur entspannen wollte, fand ich das nicht toll. Und jetzt stellt sich vielleicht der ein oder andere die Frage, was meine Kindheitserinnerungen mit Karfreitag zu tun haben. Nicht so viel, aber ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Gesetzestext aus dem Alten Testament, wo es eben auch um geschlachtete Tiere geht, nämlich in 3. Mose 1, Vers 3 bis 9. Damals in Israel ging es natürlich nicht darum, dass man die Tiere essen wollte, sondern es ging um die Opfer, die im jüdischen Gesetz vorgeschrieben waren. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass wir uns nicht vorstellen können, was für ein Lärm aus gequälten Todesschreien und was für ein Gestank das damals gewesen sein muss. Heutzutage ist es anders. Wenn Tiere geschlachtet werden, geht es schnell, aber damals eben nicht. Da kommen wir gleich noch zu. Und es geht heute um die Tiere, die sterben mussten, damit Menschen wieder vor Gott treten konnten. Es ging immer bei dem Opfer um Schuld und Vergebung. Teure Vergebung. Und wir feiern heute Karfreitag, wo es auch um Opfer, Schuld und Vergebung geht und darum, wie teuer Vergebung ist. Und ehrlich gesagt schäme ich mich manchmal, wenn ich mir das bewusst mache, wie teuer Vergebung eigentlich ist. Wie schnell ist Vergebung eine der Selbstverständlichkeiten unseres Glaubens. Dir ist vergeben, Jesus ist für deine Schuld gestorben, Gott hat deine Sünde im tiefsten Meer versenkt. Es sind alles Sätze, die wir oft hören und sie sind wahr, definitiv, aber die Tiefe der Bedeutung, was es eigentlich geheißen hat für Jesus, die vergessen wir, glaube ich, schnell. Die Israeliten haben sich immer daran erinnert, wie teuer Vergebung ist. Jeder einzelne ihrer Fehler hat sie vor den Altar geführt. Jeder ihrer Fehler hat einem Tier das Leben gekostet. Und ich möchte versuchen, uns mit hineinzunehmen in dieses Geschehen, um uns nochmal deutlich zu machen, wie teuer Vergebung ist und wie wertvoll wir sie auch heute noch schätzen sollten. Es ist vielleicht ein ungewöhnlicher Predigtext, aber ich glaube, dass er uns Vergebung ganz großartig darstellt und uns vielleicht nochmal neu in das Geschehen von Karfreitag mit hineinnehmen kann. Ich lese mal die Bibelverse aus 3. Mose 1, Vers 3 bis 9. Wählt er, also der opfern möchte, ein Rind für ein Brandopfer, muss er ein männliches, fehlerloses Tier nehmen, damit mir seine Gabe gefällt. Er soll es zum Eingang des heiligen Zeltes bringen und dort seine Hand auf den Kopf des Tieres legen. Dann werde ich seine Gabe annehmen und ihm seine Schuld vergeben. Vor meinem Heiligtum muss er das Rind schlachten. Die Priester, die Nachkommen Aarons, sollen das Blut auffangen und ringsum an den Altar sprengen, der am Eingang zum heiligen Zelt steht. Der Israelit, der das Tier gebracht hat, zieht ihm dann das Fell ab und zerlegt es. Die Priester zünden auf dem Altar ein Feuer an und schichten Holz darüber. Dann legen sie die Fleischstücke, den Kopf und das Fett des Tieres auf den brennenden Holzstoß. Die Eingeweide und die Unterschenkel muss der Opfernde mit Wasser abwaschen und der Priester verbrennt das ganze Tier auf dem Altar. Mit solch einem wohlriechenden Opfer erfreut ihr mich, den Herrn. Wählt er ein Rind für ein Brandopfer, muss er ein männliches, fehlerloses Tier nehmen, damit mir seine Gabe gefällt. Rinder waren damals sehr kostbar und logischerweise ein junges Rind, das stark und schön und makellos war, war besonders wertvoll. Es kostete den Besitzer etwas, ein Opfer zu bringen. Und er musste sich auch damit beschäftigen. Er konnte nicht einfach hingehen und entweder, wenn er reich war, aus seiner Herde und sonst auf dem Markt einfach den erstbesten Stier nehmen, den er gefunden hat, sondern er musste sich jedes Tier genau angucken. Ist das Tier gesund? Ist es stark? Gibt es Verletzungen oder ist es wirklich makellos? Er musste sich damit beschäftigen und das bedeutet, das ging nicht schnell. Und meiner Meinung nach wird dadurch auch deutlich, wie wichtig die Herzenshaltung beim Opfer war. Wenn die Herzenshaltung stimmte, weil man sich seiner Schuld wirklich bewusst war und man von ganzem Herzen wieder zu Gott kommen wollte, dann war das Opfer und damit der verbundene zeitliche Aufwand das wert. Es war wert, es sich damit zu beschäftigen, das Richtige, ein makelloses Tier auszusuchen. Denn ein Stier, der Fehler hatte, hätte nicht als Opfer für einen heiligen Gott gelten können. Die Unversehrtheit und Makellosigkeit des Tieres stand symbolisch als Gegensatz zu der Schuld, für die das Opfer bestimmt war. Ein fehlerloses Opfer anstelle eines schuldigen Menschen. Wir feiern heute Karfreitag, weil Jesus für uns dieses fehlerlose Opfer war. Genauso wie die Stiere, die damals eben in Israel geopfert wurden. Ein Mensch, der Fehler gehabt hätte, hätte nicht als Opfer für einen heiligen, fehlerlosen Gott gelten können. Jesus war der Einzige, der dieses Opfer sein konnte, weil er der Einzige war, der fehlerlos ist. Gottes Heiligkeit erfordert diese Opfer. In Römer 6, Vers 23 heißt es, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und so wie damals ein Israelit durch ein Opfer wieder vor Gott treten konnte, können wir durch Jesu Opfer heute wieder vor Gott kommen, weil Jesus die Schuld getragen hat. Er war das Opfer, er hat den Lohn der Sünde bezahlt, damit wir wieder zu Gott kommen können. Und wir dürfen Vergebung erleben ohne diesen ganzen Opferritus, den Israel hatte, weil Jesus das endgültige Opfer war. Durch Jesu Tod ist der Heiligkeit Gottes für immer Genüge getan. Und noch mehr, wir können in Gottes Gegenwart sein, weil Gott beschlossen hat, in uns zu wohnen. Auch das war damals in Israel noch anders. Der opfert, muss sein Rind. Der opfert, muss sein Rind zum Eingang des heiligen Zeltes oder später dann des Tempels bringen. Denn Gott wohnte bei ihnen, aber nicht in ihnen. Und wenn jetzt gerade, vor allem später, als es den Tempel in Jerusalem gab, ein Israelit nicht gerade in Jerusalem gewohnt hat, dann musste er zum einen die Finanzen für das Tier aufbringen und zum anderen eben auch die Zeit. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal mit Rindern unterwegs war. Die sind nicht so schnell. Also das dauert. Es ist ein Zeitaufwand. Und dieser erste Vers in dem Text macht einfach deutlich, dass ein Opfer teuer war. Ein Opfer kostet, finanziell und zeitlich gesehen. Da Jesus das alles auf sich genommen hat, müssen wir nicht mehr zum Tempel gehen, wir müssen keine Stiere mehr kaufen, brauchen diesen Opferritus nicht mehr und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Trotzdem kennen wir Opfer auch heute noch in einem übertragenen Sinn. Jesus hat alles getan, es ist vollbracht, sagt er am Kreuz und das ist die Grundlage unseres Glaubens. Trotzdem glaube ich, dass wir Gott unsere Dankbarkeit zeigen können für das, was Jesus am Kreuz getan hat. Wir können unser Geld und unsere Zeit ihm zur Verfügung stellen und so gesehen unsere Opfer bringen, zeitlich und finanziell. Vielleicht gerade jetzt an Ostern können wir überlegen, ob wir Menschen kennen, die nicht so viel haben wie wir und ihnen ein Geschenk machen oder etwas von unserem Gehalt für soziale Projekte spenden. Wir können uns Zeit nehmen für Menschen, die alleine sind oder sich vielleicht einsam fühlen. Nachbarn, Bedürftige, vielleicht kann man jemanden zum Osteressen einladen. Oder auch ganz konkret innerhalb der Gemeinde. Wisst ihr, wer bei euch in der Gemeinde krank ist, wer sich einsam fühlt, wer Trost braucht? Wir sind füreinander da und wir dürfen einander Zeit schenken. Zeit und Geld sind uns von Gott anvertraut. Wir dürfen sie ihm wieder zur Verfügung stellen. So wie ein Israelit Gott Geld und Zeit gegeben hat, indem er sein Opfer zur Stiftshütte brachte, um zu opfern. Und dort soll er seine Hand auf den Kopf des Tieres legen. Dann werde ich seine Gabe annehmen und ihm seine Schuld vergeben. Durch die Handauflegung hat sich der, der opfern wollte, mit dem Opfertier identifiziert. Er macht sich bewusst, dieses Tier stirbt, weil ich vor Gott schuldig geworden bin. Das Opfer, oder Gott verspricht, dass er das Opfer ansieht und nicht mehr die Sünde. Oder vielmehr den, der opfert, im Licht des Opfers. Das Blut des Opfers reinigt den Menschen und macht so Versöhnung mit Gott wieder möglich. Der, der opfert, kann wieder Kontakt zu Gott haben, weil Gott nicht mehr ihn sieht, sondern das reine Opfer, was er gebracht hat. Und indem der, der opfert, dem Tier die Hand auflegt, identifiziert er sich mit ihm und ja, wird von seiner Schuld befreit. Auch das kennen wir von Karfreitag. Jesus ist das Opfer gewesen für die Schuld der Welt. Und Gott hat versprochen, dass er nicht mehr uns ansieht und unsere Schuld, sondern Jesus in uns. Er trug unsere Schuld, er ist für uns gestorben, damit wir mit Gott versöhnt sein können. Jesus wurde für uns ans Kreuz genagelt, wie ein Lamm geschlachtet, hieß es eben in dem Text, den Jürgen vorgelesen hat. Und so war es auch mit den Opfern früher. Vor meinem Heiligtum muss er das Rind schlachten. Im ursprünglichen Text steht Schächten. Ich wusste nicht, was das bedeutet und habe den Fehler gemacht, es zu googeln. Sieht nicht schön aus, aber es hat mir trotzdem geholfen. Denn unter Schächten versteht man die Schlachtung eines Tieres ohne vorherige Betäubung. Und dann wird dem Tier bei vollem Bewusstsein die Kehle durchgeschnitten. Das Tier verblutet bei vollem Bewusstsein. Und ich weiß nicht, wann es bewusstlos wird durch den Blutverlust, aber es dauert auf jeden Fall lange, bis es tot ist. Und heute, zum Glück würde ich sagen, ist das verboten. Aber damals hat es eine wichtige Rolle gespielt, weil der, der geopfert hat, hat den ganzen Todeskampf dieses Stieres miterlebt. Und ein Stier ist kein kleines Tier. Ein Stier ist ein großes Tier. Und wenn ich meine Hand auf dem Tier habe, merke ich, wie es kämpft. Und ich merke, wie es verblutet. Und ich bin mir bewusst, es stirbt an meiner Stelle. Ein riesiges Tier, das qualvoll unter meiner Hand verblutet, für meine Schuld. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und ich glaube, wir können uns das nicht vorstellen, was das für die Israeliten damals bedeutet hat. Für sie war es immer präsent. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ein Tier stirbt an meiner Stelle. Jesus ist nicht minder qualvoll gestorben. Der Kreuzestod ist ja eine der größten Foltermethoden, die die Römer sich ausgedacht haben. Ich glaube, dass Jesus sogar noch qualvoller gestorben ist als die Stiere. Die Hände und Füße durchgeschlagen, aber er musste trotzdem auf den Füßen noch stehen. Die Rippen haben sich irgendwann in die Lungen gebohrt, weil sie gebrochen sind. Er stickt und verblutet, bei vollem Bewusstsein und im Bewusstsein der Schuld der ganzen Welt, derjenige, der von keiner Sünde wusste. Ich glaube nicht, dass wir das nachempfinden können. Ich glaube, wir können es uns nicht vorstellen. Aber mir hilft es, mir zumindest bewusst zu machen, was es bedeutet, wie groß das Opfer war, was Jesus für uns gebracht hat. Wie teuer die Vergebung, die wir empfangen haben. Er litt solche Schmerzen. Er ging in den Tod, freiwillig, anstelle von jedem Einzelnen von uns. Und es gibt uns allen Grund, dankbar zu sein. Dankbar zum einen, weil wir nicht mehr opfern müssen. Dankbar, weil Jesus diesen Weg gegangen ist. Er wusste von Anfang an, was ihn erwarten wird. Und er hat es trotzdem getan. Sprachlos, berührt, vielleicht beschämt, weil wir es nötig gemacht haben. Aber vor allem dankbar. Die Priester, die Nachkommen Aarons, sollen das Blut auffangen und ringsrum an den Altar sprengen, der am Eingang zum heiligen Zelt steht. Das Blut des Opfers ist das Zeichen der Lebenshingabe. Blut steht immer für Lebendigkeit und es ist gleichzeitig damals in Israel immer auch ein Symbol für rituelle Reinheit gewesen. Der Opfernde gibt also sein Leben Gott hin. Das Blut, das der Stier verloren hat, als er starb, wird zum neuen Bund zwischen dem, der geopfert hat, und Gott. Auch hier geht es um eine Motivation, um eine Herzenshaltung. Der opfert, ist sich seiner Schuld bewusst. Er bittet um Vergebung, er empfängt die Vergebung von Gott und er gibt Gott sein Leben. Und das können wir heute auch noch. Wir dürfen vor Gott treten, weil wir Vergebung empfangen haben durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und wir dürfen demütig, unserer Schuld bewusst, aber auch dankbar für die Vergebung vor Gott kommen und unser Leben ihm übergeben. Der Israelit, der das Tier gebracht hat, zieht ihm dann das Fell ab und zerlegt es. Die Priester zünden auf dem Altar ein Feuer an und schichten Holz darüber. Dann legen sie die Fleischstücke, den Kopf und das Fett des Tieres auf den brennenden Holzstoß. Die Eingeweide und die Unterschenkel muss der Opfernde vorher mit Wasser abwaschen und der Priester verbrennt das ganze Tier auf dem Altar. Mit solch einem wohlriechenden Opfer erfreut ihr mich, den Herrn. Der Opfernde musste zuerst einen Stier finden, der makellos war. Dann musste er mit dem Tier zur Stiftshütte oder später zum Tempel gehen. Er musste das Tier schlachten und ihm nicht nur beim Sterben zuschauen, sondern seine Hand auf das Tier legen, während es stirbt. Und jetzt muss er es auch noch häuten und zerteilen. Es war auch eine symbolische Handlung, denn indem die Haut abgezogen wurde, wurde ja das Innerste des Tieres freigelegt und es wurde quasi nochmal deutlich gemacht, der Stier war nicht nur von außen makellos, sondern auch von innen. Hier geht es wieder um die Fehlerlosigkeit, die Makellosigkeit. Nur ein fehlerloses Opfer kann einem heiligen Gott gerecht werden. Und ja, diese Reinheit wurde demonstriert, auch indem sogar Teile des Stiers nochmal gewaschen wurden. Und dann wird der Stier aufs Feuer gelegt und die Priester lassen das Opfer in Rauch aufgehen. Dadurch wird es zum lieblichen Geruch für den Herrn, heißt es in Vers 9. Und dabei geht es nicht darum, ich glaube oder hoffe, dass es klar, dass verbranntes Fleisch gut riecht, sondern es geht darum, dass Gott es gnädig ansieht. So wie etwas, was gut riecht, jemanden erfreut, so erfreut Gott sich an diesem Opfer. Und damit sagt der Opfernde alles aus, was wir bisher schon in dem Text uns angeschaut haben. Er drückt seine Demut Gott gegenüber aus, er bittet um Vergebung für seine Schuld, er gibt Gott sein Leben hin und er bedankt sich bei Gott für seine Gnade. Und ich finde es einfach, ja, irgendwie total schön, Gott von Herzen alles zu geben. All die Fehler, all die Schuld, die da ist, aber auch eben die Dankbarkeit. Und das können wir eben heute auch noch, ohne Stier und ohne Altar, aber als Opfer zum lieblichen Geruch für unseren Gott. So wie der geopfert hat, einen makellosen Stier ausgesucht hat, können wir unser Bestes für Gott aussuchen. Unsere Fähigkeiten, unsere Begabung, unsere Talente. Was können wir gut und wie können wir damit einander und Gott dienen? So wie der Opfernde mit seinem Stier nach Jerusalem gegangen ist, können wir unsere Zeit und unser Geld Gott zur Verfügung stellen. All das, was wir haben, ist uns nur anvertraut von Gott. Und die Frage ist, wie setzen wir es ein? Welche Menschen in unserer Umgebung und unserer Gemeinde brauchen es, dass wir für sie da sind? Finanziell und vielleicht auch einfach ganz praktisch, zeitlich. So wie der Opfernde symbolhaft Gott sein Leben gegeben hat, demütig und dankbar, können wir Gott unser Leben immer wieder neu zur Verfügung stellen. Und ich wünsche mir, dass wir nicht nur beten, dass Gottes Wille geschieht, sondern dass wir versuchen, Teil davon zu sein. Dass wir nach seinem Willen leben und in Liebe zu unseren Mitmenschen. Wir feiern heute Karfreitag, weil wir uns an Jesu Opfer erinnern. Es ist vollbracht, hat er am Kreuz gesagt, und damit hat er die Opferung von Israel beendet. Jesus bietet uns einen neuen Weg zu Gott, weil er das große, das endgültige Opfer war, weil er alles getan hat. Vergebung ist teuer. Das war sie bereits damals in Israel. Und sie ist es noch viel mehr für uns, denn für uns starb kein Stier, sondern Jesus, der ganz Mensch und ganz Gott war. Er gab sein Leben für dich und für mich, wie wir das eben auch gesungen haben. Es ist eine schmerzhafte Botschaft, aber es ist eine, die uns immer wieder neu dankbar macht. Dankbar, dass Jesus bereit war, diesen Weg zu gehen. Dankbar, dass wir durch ihn die Möglichkeit haben, wieder zu Gott zu kommen. Dankbar für seine unendliche Liebe. Und ich wünsche mir, dass wir aus Dankbarkeit als Antwort auf Karfreitag unsere Opfer geben. Unsere Gaben, unser Geld, unsere Zeit, unser Leben. Um ihn, um Gott eine Freude zu machen als lieblichen Geruch für unseren Herrn. Amen.